Und da befinden wir uns mal wieder in einem gepflegten Zwiespalt. Einerseits wollen wir einen kostenfreien und hürdenlosen Zugang zum Netz. Jeder kann es nutzen, jeder kann von dem dort versammelten Wissen der Menschheit profitieren und jeder kann partizipieren. Andererseits sind die im Netz veröffentlichten Texte nicht geschützt. Es werden keine Urheberrechte abgelöst. Es wird Gedankenklau betrieben, wo man virtuell geht und steht. Und das geht ja nun auch nicht. Wir müssen uns also entscheiden zwischen Freiheit und Zensur, denn Urheberrecht kostet Geld. Und damit wäre die Nutzung des WWW gebührenpflichtig. Das ist so ein brennendes Thema, dass sich jetzt sogar eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestags damit beschäftigt. Denn langfristig müssen Gesetze her, die den urheberrechtlichen Wildwuchs im Netz eindämmen. Christoph Richter in D-Radio Wissen über Chancen, Risiken und Möglichkeiten des Urheberrechts.
Der Fall der 18-jährigen Helene Hegemann machte Anfang des Jahres Schlagzeilen. In ihrem Buch Axolotl Roadkill übernahm sie ungefragt Passagen des Bloggers Irene. Als jemand, der mit den digitalen Medien aufgewachsen ist, sah sie darin keinen Regelverstoß, sondern eine völlig normale Herangehensweise. Textsampling nannte sie es. Ähnlich machte es 2004 der US-amerikanische Rapper DJ Danger Mouse. Er hatte Rechtsstreit mit der Plattenfirma EMI, weil er unter anderem in seinem Album Grey kleine Versatzstücke der Beatles verwendete. Mashups nennt man diese Collage-Technik. Der Streit brachte dem Rapper DJ Danger Mouse erst recht Erfolg. Heute gilt Grey als ein bahnbrechendes Werk der Popmusik. Diese Streitigkeiten machen deutlich, dass das Urheberrecht schnell und grundlegend reformiert werden muss, sagt der Medienökonom Robin Meyer-Lucht.
Wir haben eigentlich das Problem, dass das Urheberrecht, was wir heute haben, eigentlich so in bestimmten Teilen nur noch schwer durchsetzbar ist. Das ist eigentlich eines der Kernprobleme. Also wir haben ja eine Internetpolitik, die stark nutzerfreundlich ist. Wir haben aber gleichzeitig auch eine starke Nutzung illegaler Inhalte im Internet. Das darf man nicht kleinreden. Wir haben Studien von Cisco, dass ungefähr der halbe Internet-Traffic eigentlich urheberrechtlich geschützte Daten sind. Ja, also man könnte auch sagen, das Internet erweist sich zurzeit als große Urheberrechtsvernichtungsmaschine.
Wenn man früher einen Text oder ein Musikstück geschrieben hat, ist man damit zum Verlag gegangen. Der hat anschließend das Stück vertrieben, verkauft und an den Kunden gebracht. Urheber, Verwerter und Nutzer bildeten eine Kette, waren miteinander verbunden und voneinander abhängig. Ohne Autor gab es keinen Text, ohne Verlag konnte der Text nicht gedruckt oder verkauft werden. Das hat sich im digitalen Zeitalter verändert. Heute kann man alles gleichzeitig sein: Urheber, Verwerter und Nutzer. Und dem muss ein neues Urheberrecht Rechnung tragen, sagt der Berliner Blogger Johnny Häusler. Er hat 2002 Spreeblick ins Leben gerufen, einen der meistgelesenen Blogs bundesweit.
Wir sind alle ja potenziell inzwischen Urheber. Wenn ich auf Facebook einen guten Song verlinke und den kauft jemand, dann war ich eigentlich der Vermittler, der Filter, vielleicht sogar in gewisser Hinsicht der Verkäufer. Wenn ein 15-jähriger Schüler bloggt, dann ist er plötzlich Urheber und Autor. Das war vorher für ihn nicht so einfach. Das heißt, das Urheberrecht gilt dann auch für ihn. Auch wenn der Spiegel oder die Süddeutsche oder die FAZ, wer auch immer, den Artikel nehmen würde, würden sie auch gegen das Urheberrecht verstoßen.
Im digitalen Zeitalter werden jahrzehntelang gewachsene Strukturen aufgebrochen. Verlage verlieren Machtmonopole wie Urheber- und Verwerterrechte, so Johnny Häusler, Feuilleton-Blogger und Ex-Frontmann der Band Plan B. Das berge großes Konfliktpotenzial, zum Beispiel wenn Buchautoren ihre Werke selbst vermarkten, auf teure Vertriebsstrukturen verzichten. Es werden höhere Verkaufserlöse und Gewinne möglich, die jetzt aber den Autoren zugutekommen, die vorher an die Verlage gingen, so Häusler weiter. Als Beispiel für eine erfolgreiche Selbstvermarktung sei stellvertretend die britische Band Radiohead genannt. Sie hat ihr Album In Rainbows 2008 kurzerhand gratis ins Netz gestellt. 40% der Nutzer haben freiwillig $6 gezahlt, was einen Umsatz von $3 Millionen ausmachte, womit keiner gerechnet hat.
Wenn man bedenkt, dass die Konsumenten inzwischen potenzielle Urheber und aber auch potenzielle Vertriebsmitarbeiter sind, wenn man das in diesem Gesetz irgendwie verankert kriegt, dass also ein kleiner Blogger nicht Angst haben muss, abgemahnt zu werden, weil er irgendein Video verlinkt hat. Und wenn wir vor allen Dingen so ein wahnsinnig wichtiges Popkulturarchiv wie zum Beispiel YouTube endlich mal dazu kriegen, dass die Videos hier in Deutschland auch zu sehen sind und nicht durch endlose GEMA-Streitigkeiten blockiert werden, dann haben wir schon viel erreicht.
Die Vorstellungen, was mit dem Urheberrecht geschehen muss, sind sehr unterschiedlich. Die Bandbreite reicht von einer Beibehaltung des Urheberrechts bis zu einem völligen Neustart. Es gibt Überlegungen, auf Computern Warnsysteme zu installieren, sodass der Bildschirm blinkt, wenn man urheberrechtlich geschützte Werke illegal erwirbt. Andere setzen sich für eine Kulturflatrate ein. Eine Pauschalabgabe, die Internetnutzer für unbegrenzten Zugang zu Musik und Filmen aus dem Netz zahlen.
Wir müssen über eine Kulturflatrate weiter diskutieren, die auch unterschiedlich ausgestaltet werden kann von Sparte zu Sparte, ob das jetzt eine Filmflatrate, eine Musikflatrate und so weiter ist. Man muss das nicht immer alles in einen Topf werfen, man kann das auch problemfeldbezogen aufarbeiten, was würde das in den jeweiligen Bereichen bedeuten. Und wir müssen sehr, sehr darüber nachdenken, wie die Verwertungsgesellschaften in Zukunft funktionieren sollen.
Sagt Peter Schmuck vom Institut für Kulturmanagement und Kulturwissenschaften der Wiener Universität für Musik und Darstellende Kunst. So zieht die GEMA, die Verwertungsgesellschaft Musik, für urheberrechtlich geschützte Werke Lizenzgebühren ein, ohne sie im selben Maß an die Urheber zurückzugeben. In einem neu formierten Urheberrecht wäre das nicht mehr der Fall, so Schmuck weiter, weil jetzt die Urheber wie Komponisten oder Musiker direkt an den Einkommensströmen beteiligt werden würden. Das Modell einer Kulturflatrate würde 5 bis 10 Euro monatlich kosten, rechnet der Kulturökonom Peter Schmuck vor. Nach einer aktuellen Studie der Universität Witten-Herdecke wäre in Deutschland jeder zweite Internetnutzer offen für so ein Bezahlmodell.
Der große Vorteil einer solchen Kulturflatrate ist, dass sie nutzungsgerecht abgerechnet werden könnte.
Einer Kulturflatrate kann der Börsenverein des deutschen Buchhandels nichts abgewinnen. Er fordert, dass man Verlagen oder Medienunternehmen ein verstärktes Leistungsschutzrecht zusichert, das sicherstellt, dass sie im Internet ein exklusives Recht an ihren Inhalten behalten. In den Augen des Kulturwirtschaftsforschers Peter Schmuck von der Kunsthochschule Wien sind das protektionistische Ideen, die einzig die Verlage und deren Gewinne im Blick haben. Die Risiken sind unkalkulierbar, betont er, weil das ein rein marktwirtschaftlich ausgerichtetes und gebührenfinanziertes Internetmodell ist, an dessen Ende die Größe des Portemonnaies darüber entscheidet, ob man Zugang zum Internet hat oder nicht.
Ich glaube, diese Frage wird sich jetzt entscheiden, ob wir in der Zukunft ein offenes Internet haben werden. Ich glaube, wir müssen das Urheberrecht eben so ausgestalten, dass dieser freie Informationszugang durchaus auch als Grundrecht verankert wird. Wenn aber allerdings die Entwicklung so weitergeht, dass immer restriktivere Maßnahmen im Urheberrecht vorgesehen werden, dann befürchte ich, dass es zu einer, ich würde mal sagen, Enteignung der Öffentlichkeit durch wirtschaftliche Konglomerate kommen wird, die letztendlich für alle Beteiligten nicht wirklich wünschenswert ist.
Christoph Richter über die Zukunft des Urheberrechts im Zusammenhang mit dem WWW.